und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Das ist ja die Sommerepisode und die Sommerepisode findet statt im regnerischen Berlin. Wir sitzen im Pullover rum. Nee, wir nehmen quasi immer eine lockere Episode auf, einmal im Jahr. Letztes Jahr, wie haben wir das letztes Jahr genannt?
Hausmitteilung, aber das war kurz vor Weihnachten, oder?
Nee, wir hatten auch die Sommerhausmitteilungen.
Ah.
Und genau, wir machen heute wieder ein kleines Team-Update. Und dieses Mal ist das Team aber nicht nur Katharina und ich, weil das Podcast-Team ist ja eigentlich schon längst viel größer. Und zwar haben wir heute zu Gast Rosa Toneik.
Hallo.
Und ich freue mich total, dass wir reden. Wir haben gerade schon gestartet, so ein bisschen über unterschiedliche Dinge zu sprechen, die dich beschäftigen. Beziehungsweise, wie überhaupt kam es, dass wir dich eingeladen haben, in Anführungszeichen. Die Rosa schneidet nicht nur unseren Podcast, sondern macht ganz viele interessante Sachen. Und wir kennen uns eigentlich über einen Workshop in Portugal von vor 100 Jahren. Der Workshop hieß oder war veranstaltet von Critical Concrete und es ging um nachhaltiges Bauen und man war da in Schichten von Staub eingedeckt und hat selbst rumgebaut an einem Gebäude. Es war sehr toll. Da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir immer mal wieder so in Kontakt. Du bist unterwegs zwischen Hamburg und Berlin und machst ganz viele unterschiedliche Dinge, aber das erklärst du am besten wie immer, unsere Gäste das machen, selbst. Rosa, wer bist du und was machst du?
Ja, danke euch beiden für die Einladung. Ja, mal gucken, wo fange ich denn an zu erzählen? Also ich bin vielleicht, wo ich jetzt bin, ich bin einerseits Forscherin, ich bin Stadtforscherin, bin auch Facilitator, das heißt Moderatorin von so Veränderungsprozessen und Kreativworkshops und so weiter. Und habe aber auch einen Hintergrund im Journalismus und Storytelling. Also ich bin auch Filmemacherin. Und genau, das sind so meine drei Sachen, die ich momentan verfolge.
Und Podcast-Produzentin natürlich.
Genau, das fasse ich so in diesem Storytelling-Ding mit rein immer, beziehungsweise es berührt ja auch dieses Urbanismus-Thema.
Und weil du gerade auch noch deinen PhD fertig machst und wir drei so einige Dinge teilen oder über unterschiedliche Dinge gleiche Dinge nachdenken, wie beispielsweise PhDs, und du überhaupt interessante Sachen machst, dachten wir, wir sprechen mal mit dir, um unseren Zuhörerinnen auch mal einen Einblick zu geben, was du eigentlich so machst.
Und weil du natürlich der Grund bist, dass wir überhaupt diesen Podcast so regelmäßig veröffentlichen können. Wir haben ja auch eine Zeit lang ohne dich angefangen oder wir haben das gemacht und eigentlich erst seit du Teil des Teams bist, gibt es den Kontextur-Podcast monatlich, verlässlich, beständig und gut geschnitten und ja, da sind wir einfach so froh drüber.
Ich bin darüber auch total froh, weil egal wie nervig meine anderen Arbeitskontexte sind, komme ich bei Kontextur immer wieder hin und freue mich total einfach mit euch zusammenzuarbeiten, also beruht auf Gegenseitigkeit.
Das ist ja gut. Also die Kollaboration wird noch eine Weile weitergehen, hoffen wir alle hier. Genau. Vielleicht steigen wir mal mit einem kleinen Live-Update ein, wie wir das in der letzten Sommer-Episode gemacht haben. Rosa, ich habe das vorher schon kurz gesagt, du bist gerade am Ende deines PhDs. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen. Wie geht's dir gerade? Wie ist PhD abschließen? Was heißt das für dich? Was beginnt vielleicht auch gerade alles neu? Sag mal.
Ja, also Ende des PhDs bedeutet, ich habe meine schriftliche Arbeit eingereicht. Die ist auch schon begutachtet und jetzt muss ich nur noch verteidigen für alle, die sozusagen diesen Prozess nicht so kennen, was ich vorher auch nicht wusste. Und ich werde in 3 Wochen etwa verteidigen. Das heißt, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, habe ich wahrscheinlich hoffentlich schon meinen Doktortitel. Ja, und dementsprechend geht es mir gerade. Also ich habe echt viereckige Augen. Ich bereite vor. Ich habe das Gefühl, meine Wohnung ist irgendwie total chaotisch, weil ich gar keinen Kopf mehr habe, mich um so andere Sachen zu kümmern. Meine FreundInnen sehen mich selten, beziehungsweise wenn, dann nur spontan, weil ich irgendwie echt versuche, alles freizuhalten, um dieses Projekt jetzt gut abzuschließen.
Was heißt das konkret, die Verteidigung vorbereiten? Also wie sieht das aus?
Ich habe einen, also es ist an jeder Uni unterschiedlich, es kommt immer auf die Promotionsordnung an. An der Uni, wo ich promoviere, bedeutet das, dass ich eine ungefähr anderthalbstündige Prüfung habe. Die sieht so aus, dass der erste Teil, eine Stunde ist öffentlich. Ich habe einen 30-minütigen Vortrag, den ich halte. Dafür brauche ich eine Präsentation, die ich jetzt gerade vorbereite, beziehungsweise jetzt bin ich gerade beim Skript, also was will ich eigentlich sagen und wie kann ich das so formulieren, dass ich es mir auch merken kann, dass ich es nicht ablesen muss. Und dann gibt es eine halbe Stunde Fragen des öffentlichen Publikums, also da können alle möglichen Leute kommen, da werden auch Freundinnen von mir hoffentlich da sein. Und dann gibt es den geschlossenen Teil, das heißt, alle Gäste müssen gehen und dann ist eben nur noch die Prüfungskommission da und stellt dann nochmal ganz fiese Fragen wahrscheinlich.
Vielleicht, da wir ja wissen, dass auch viele von unseren Hörerinnen inklusive uns auch sich mit einem PhD oder mit einer Dissertation irgendwie gedanklich beschäftigen, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen zum Anfang für uns zurückgehen. Also wann hast du dich dafür entschieden? Wie hast du dich entschieden? Wie bist du zu deinem Thema gekommen? Also gerade die Themenfindung empfinde ich bei vielen ist so eine absolute Schwelle. Mhm. Man hat das Gefühl, das Thema ist zu klein. Also was muss man, was sind deine Erfahrungen? Was sollte man, was hättest du gerne gewusst, wenn du jetzt anfangen würdest zu promovieren?
Also diese Idee ist entstanden, als ich selbst wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungslabor war. Ich habe in verschiedenen Forschungsprojekten, es waren so drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte, in denen hatte ich gearbeitet und habe mich selbst gefragt, wie geht es denn hier nach weiter? Das sind alles befristete Projekte, das wird jetzt ein paar Jahre gehen, da wird es dann auch wieder Anschlussprojekte geben, aber wo führt das für mich hin? Also wie kann ich mich hier auch weiterqualifizieren? Und dann war halt die Promotion, so dieses Gefühl von, okay, in der Wissenschaft gibt es jetzt nicht wie in einem wirtschaftlichen Unternehmen so diese verschiedenen Stufen, die man halt aufsteigt, dann wird man Senior und was auch immer. Aber vielleicht ist eben dieser PhD eine Möglichkeit, dass ich diese Zeit jetzt nutzen kann und nicht nur in so Forschungsprojekten arbeite und damit Geld verdiene und irgendwie beforsche, sondern auch was für mich mitnehmen kann. Das war so dieser Gedankenprozess, wie ich überhaupt dazu kam, über PhD nachzudenken. Parallel habe ich in den Projekten gearbeitet und hatte sowieso, dadurch, dass ich darin gearbeitet habe, ja Daten, habe teilweise auch schon veröffentlicht darüber, also hatte schon ein Paper mal geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne irgendwie was festhalten für mich und bin dann eher eigentlich rückwärts dazu gekommen. Also ich hatte dann schon ein Paper veröffentlicht, das zweite war im Schreibprozess. Und dachte so, okay, warum mache ich jetzt nicht ein PhD draus? Und dann war eher die Frage, wie kriege ich jetzt diese unterschiedlichen Themen, an denen ich arbeite, irgendwie zusammen unter einem Umbrella-Topic sozusagen.
Vielleicht kannst du einmal kurz was zu sagen, was eigentlich dein Thema ist, weil wir haben jetzt quasi sehr über die strukturellen Bedingungen des PhDs, hast du gerade einen Einblick gegeben, aber du bist ja quasi auch inhaltlich.
Ich habe in einem Forschungslabor gearbeitet, das sich mit Technologieentwicklung für Städte auseinandergesetzt hat. Also man kann dazu auch so Digital City, Smart City sagen. Und habe dort in Projekten gearbeitet, die alle oder anders angefangen. Viele, die in der digitalen Stadt arbeiten, haben ja auch immer so eine Menschzentrierung irgendwie als so ein Ideal. Und wir wollen partizipativ arbeiten und auch in der digitalen Stadt BürgerInnen zum Beispiel mit einbeziehen. Und all die Projekte, in denen ich gearbeitet hatte, hatten eben immer so einen Partizipationsaspekt. Also das eine Projekt war so eine digitale Partizipationsplattform. In dem anderen Projekt ging es um Co-Kreation mit Geflüchteten für eine Migrations-App sozusagen, fürs Migrationsmanagement. Und dann habe ich gemerkt, okay, durch all das zieht sich eben das Thema Stadt, das Thema Technologien und das Thema Zusammenarbeit. Und daraus habe ich mir dann dieses Thema gestrickt, das jetzt, also der Titel meiner Arbeit ist Co-Creating the Digital City. Es ist so ein bisschen allgemein, aber Ich gucke mir eben verschiedene Prozesse an, wie man ganz unterschiedliche Stakeholder zusammenbringen kann, um an komplexen Fragestellungen zu arbeiten, weil städtische Prozesse sind ja immer komplex und vielschichtig. Und das eben in einem Kontext von Digitalisierung. Also das heißt, es ging meistens auch darum, tatsächlich datengestützte Tools oder Technologien zu entwickeln, Code zu schreiben, zusammen mit Leuten, die einen Code noch nie gesehen haben. Und wie kann das eigentlich funktionieren? Und macht das dann die Produkte, an denen wir arbeiten, auch besser oder nicht? Also es kam so ein bisschen auch aus diesem, ne, Recht auf Stadt-Gedanken auch. Also gibt es auch ein Recht auf die digitale Stadt? Und wenn ja, wie sieht das eigentlich aus? Wie kann das ganz praktisch umgesetzt werden, sodass es auch eben nicht so ein Placebo, okay, wir fragen jetzt hier mal so drei Leutchen, sondern wirklich eine bedeutungsvolle Zusammenarbeit ist, die das Wissen ganz vieler unterschiedlicher Perspektiven einbezieht.
Und promovierst du kumulativ oder monografisch?
Kumulativ.
Vielleicht kannst du noch mal, können wir das noch mal klären, was das bedeutet?
Sehr gerne. Das sind ja auch alles Sachen, die ich dann erst in diesem Prozess rausgefunden habe. Also ich saß ja auch davor und war so, okay, wie geht das jetzt eigentlich alles? Ne? Und genau, es gibt diese zwei Arten zu promovieren. Das eine ist mit einer Monografie, das heißt, man schreibt ein Buch im Grunde. Und das andere ist kumulativ, das heißt, man schreibt einzelne Paper und schreibt dann nochmal wie so eine Zusammenfassung oder so ein Rahmenpaper, dass das alles nochmal zusammenfasst. Und es hat halt verschiedene Vor- und Nachteile. Ich denke, dass man in so einer Monografie schön in die Tiefe gehen kann und halt eben wirklich so dieses eine Werk hat, das so aus einem Guss kommt und da so in die Tiefe geht eben, ist aber natürlich auch ein Riesenberg an Arbeit, die man dann halt irgendwie abarbeiten muss. Und das könnte sich, glaube ich, auch für manche Leute, je nachdem, was man für ein Typ ist, überfordernd anfühlen. In meinem Fall war es so, dass ich kumulativ promovieren wollte, weil es mir auch das Gefühl gegeben hat, mein Feld bewegt sich so schnell. Also die Digitalisierung ist ja, also schreitet ja fort. Es ist nicht so wie bei einer historischen Arbeit, wo man auf Städte von vor 400 Jahren guckt, wo vielleicht so die Dinge abgeschlossen sind. Hatte ich das Gefühl, dass ich mit den drei Papern besser einfach am Puls bleiben kann und eben ja einzelne Schritte veröffentliche und dann weitergehe.
Ich habe auch noch eine Paperfrage. Wo hast du die denn veröffentlicht?
Also in was für Magazinen meinst du?
Also vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zur Praxis des Paper-Publizieren sagen, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht, wie das funktioniert.
Müssen wahrscheinlich double-blind peer-reviewed werden.
Genau.
Das vielleicht, lass uns das auch noch mal erklären, weil ganz viele Leute wissen das einfach gar nicht.
Kann ich total gerne machen. Also jeder, der sich damit auseinandersetzt, zu promovieren, kann eh mal in die Promotionsordnung der Uni gucken, wo man hin möchte, weil da stehen ganz viele Sachen und es ist erstaunlich, wie viel man da rausziehen kann. Ich habe da immer mal wieder, auch bis vor ein paar Wochen noch, immer mal wieder reingeguckt und es gibt einem tatsächlich, wenn es gut geschrieben ist, auch eine ganz gute Anleitung eigentlich, wie man vorgehen kann. Das heißt, das ist eine gute Quelle für so Informationen. Je nach Promotionsordnung muss man meistens 3 bis 4 Paper veröffentlicht haben, bevor man anmelden kann zur Abgabe oder bevor man das Promotionsverfahren eröffnen kann. So heißt es dann, wenn sozusagen dieser letzte Schleif dann noch passiert. Vorher ist eben ganz viel Forschen und Schreiben. Und die müssen double-blind peer-reviewed sein. Also das heißt, da müssen mindestens zwei Reviewer das gelesen haben, das bewertet haben, die nicht wussten, wer du bist. Also die das anonym sozusagen. Du weißt nicht, wer die Reviewer sind und die wissen nicht, wer du bist. Das ist dann sozusagen dieses Blind-Verfahren und double-blind, weil es eben zwei Reviewer sind. In dem Fall ich war ja bei der Hafen City Universität in Hamburg. Bei uns ist es so in der Promotionsordnung, dass man mindestens ein Paper als Alleinautorin geschrieben haben muss. Und die anderen kann man mit anderen Leuten zusammengeschrieben haben. Man muss aber Erstautorin gewesen sein. Und je nachdem, wie streng das in der Disziplin ist, gibt es da ganz klare Regeln, wann man eigentlich Erstautorin ist und wann nicht. Also da muss man so ein bisschen drauf achten und gucken, dass man da halt immer sozusagen auch mehr Aufgaben übernimmt im Schreibprozess, damit man auch diesen Claim machen kann, dass man Erstautorin ist.
Vielleicht noch als Hinzufügung, es ist relativ untypisch für die Architektur, also zumindest die klassische Disziplin, paper-based zu schreiben. Also schreiben die meisten eigentlich Monografien und einmal am Stück und geben das dann ab.
Es kommt. Also
in neueren Promotionsordnungen. Aber wie du vorher das schon gesagt hast, es hat auch sehr viel eben mit den Promotionsordnungen zu tun. Und es geht auch oft das paper-based, aber es ist eh nicht so eingeübt, würde ich sagen.
Das war bei unserer Uni genauso. Also die HCU ist eine Uni für die gebaute Umwelt im weitesten Sinne. Und da sind die meisten Promotionen auch eben Monographien. Das heißt, es war schon auch ein Sonderfall oder für manche so ein bisschen so auch ein Lernprozess für manche ProfessorInnen sozusagen. Okay, was braucht das jetzt eigentlich alles nochmal so? Und man muss auch dazu sagen, je nach Disziplin ist es auch richtig schwer, Paper-based zu veröffentlichen. Also ich bin in so verschiedenen Netzwerken drin gewesen, werden wir ja gleich wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, wo ich auch mit Promovierenden aus ganz unterschiedlichen Feldern zu tun hatte. Zum Beispiel eine, die über Musikinstrumente promoviert hat und die meinte, es ist unglaublich schwierig für sie, Paper unterzubringen, weil die Journals halt zu sind, weil die sehr hohe Einstiegsvoraussetzungen haben. Und ich glaube, dass der Vorteil in meinem Fall war, dass das Thema so neu und auch, wie sagt man, viral ist so ein bisschen oder virulent ja. Ist das Wort, genau, dass da sehr viel Interesse war und dass es deswegen leichter war, die Paper auch unterzubringen.
Du kannst Katharina kann ganz gut was zu Paper-Based oder zum Peer-Review sagen.
Ja, es ist ja tatsächlich eine eigene Welt. Also wir sind ja da universitär auch in vielen Gesprächen, auch mit den Universitätsbibliotheken. Es gibt da ja auch diese ganze Open-Access-Frage und so. Das ist ja extrem in Bewegung und es ist eben so, dass es, damit man kumulativ schreiben kann, muss es auch die Peer-Review-Journals geben, die zu unseren Themen passen. Und es gibt die ja eigentlich klassisch immer für die Architekturtheorie eher und dann für technische Fragestellungen, aber alles, was auch sehr entwurfszentriert ist, vielleicht auch practice-based oder so, da klafft sozusagen noch eine Lücke. Das heißt, es muss auch diese Journals geben und das hatten wir ja auch, wir haben ja vor kurzem eine Folge veröffentlicht mit journalistischem Schwerpunkt. Da haben wir auch ein bisschen die Perspektive drin, was das überhaupt bedeutet, so ein Journal auch zu betreiben und auch die Reviewer zu haben. Das ist wirklich ein relativ komplexer Prozess. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht auch nochmal was sagen, wie finanziert oder wie hast du dein PhD finanziert? Da hast du ja wahrscheinlich auch recherchiert, was Möglichkeiten sein könnten.
Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man ein PhD finanzieren kann. Das eine ist, man hat eine Stelle, man hat wahrscheinlich eine Forschungsstelle irgendwie und kann entweder, ist es schon Teil dieser Stelle, dass man eben promoviert oder man macht es so ein bisschen nebenbei. Also meine erste Phase im PhD war ja genau so, dass ich die volle Stelle erst hatte und dann irgendwann die halbe Stelle, die das so ein bisschen querfinanziert hat. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich gar keine Zeit habe zum Promovieren. Das geht auch vielen so. Also viele meiner Freundinnen, die auf Stellen promovieren, brauchen länger als die 3 bis 5 Jahre, die angedacht sind. Eher so 8 bis 10 oder irgendwie so. Also das kann ich nicht so empfehlen. Oder beziehungsweise, glaube ich, kommt es dann total auf die... Es kommt total darauf an, was man selbst für eine Arbeitsperson ist. Ne? Schafft man es, sich zu strukturieren, sich außerhalb von festen Rahmen, selbst Rahmen zu setzen, die einen in so ein produktives Arbeiten bringen. Dann gibt es die Graduiertenkollegs. Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Das sind ja solche von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte, ja, wie nennt man, also so Kollegs. Das heißt, da kommen dann meistens unter einem großen Thema ungefähr 20 Promovierende zusammen, die jeder und jede für sich ein Subthema dazu sozusagen beackern. Die werden meistens wie eine volle Stelle bezahlt. Das heißt, das ist finanziell ganz attraktiv, weil man eben einfach Vollzeit promovieren kann. Je nachdem, wie das GRAKO aber aufgestellt ist, muss man dann eben auch sehr viele andere Dinge noch zusätzlich erledigen zu diesem Arbeiten. Das wäre eigentlich, wenn ich so zurückblicke, glaube ich, ein guter Weg gewesen, den ich aber nicht eingeschlagen habe aus verschiedenen Gründen, auch weil ich halt eben schon so halb drin steckte, als ich meine Stelle aufgegeben habe. Und dann bin ich eben auf den dritten Weg sozusagen gegangen über ein Promotionsstipendium. Die gibt's ganz unterschiedliche. Die größten bzw. die bekanntesten sind die der politischen Stiftungen, also jede Partei, also eigentlich nicht, die gehören nicht zu den Parteien dazu, aber sie werden... Ja, sie sind parteinahe und die vergeben jährlich eine gewisse Nummer an Promotionsstipendien. Und da hatte ich das Glück, eins zu kriegen. Es ist ein sehr kompetitiver Prozess. Und ist aber finanziell wiederum nicht ganz so attraktiv wie jetzt so eine GRAKO-Stelle zum Beispiel, weil diese Sätze auch sehr, sehr lange schon nicht mehr erhöht wurden und du gleichzeitig aber ganz krasse Vorgaben hast, was du parallel noch verdienen darfst, wie viel Zeit du in Arbeit stecken darfst und so weiter und so fort.
Ja. Wir sind ja total bekannt dafür, über Zahlen zu sprechen. Kannst du vielleicht einmal einfach sagen, was man so bekommt?
Klar. Also tatsächlich, seitdem ich es nicht mehr beziehe, wurde es nochmal erhöht. Deswegen kann ich die aktuellen Zahlen nicht ganz genau benennen. Als ich noch studiert habe, waren es 1.350 Euro im Monat plus 100 Euro Forschungskostenpauschale. Und dann gab es nochmal so bestimmte Zuschussgelder, die man beantragen konnte für eine Konferenzreise ins Ausland zum Beispiel. Die waren aber dann auch wieder so sehr eng, also wofür man dann Geld gekriegt hat und wofür nicht.
Ich habe auch schon öfter mal in so Promotionsstipendiumsausschreibungen geguckt und mir ist wirklich jedes Mal einfach nur heiß und kalt geworden, weil schon wieder wegen zwei Dingen: erstmal ein Leben in der Großstadt, so wie in meinem Fall mit Familie, vergiss es. Und zum zweiten Mal versucht es halt genauso wie auch im BAföG oder so, die Leute abzuhalten, weiter Dinge zu machen, ihr Netzwerk zu erweitern. Ich hatte damals auch mal mit einer Professorin gesprochen, die meinte, sie findet diese Tendenz, dass man 3 bis 5 Jahre Vollzeit promovieren geht und sich so rausnimmt. Also vielleicht geht man mal auf Konferenzen oder so, aber man ist so mit dem Thema, die Welt geht weiter, total schwierig. Und da muss man dann halt auch schon gucken, wie man den Weg dann zurückfindet. Und ich muss sagen, ich finde es unfassbar, dass man schon wieder so, man wird so, du bist jetzt Promovendin, wir malen unser Kästchen um dich und
also ich finde, wir haben da ja auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Man sieht das halt, also es kommt auch immer so ein bisschen aufs Thema drauf an, weil wenn du in anderen Fächern promovierst, was weiß ich, Maschinenbau, weiß der Teufel, dann bist du ja
Medizin, da bist du mega schnell fertig.
Ja. Du bist du auch hochqualifiziert und kannst direkt danach arbeiten gehen, weil es ja natürlich den Praxisquerschnitt auch gibt, aber wenn du in der Architektur im theoretischen Bereich promovierst und dann gegebenenfalls das Race um die Professur nicht schaffst, ne, oder die Professur nicht bekommst, dann bist du promoviert, super krass hochqualifiziert, aber eigentlich nicht mehr brauchbar für den Arbeitsmarkt. Ne?
Dazu hatten wir ja auch das Opinion Piece von Monika Tuschinean auf Kontextur, Master of None, die auch gerade, ich glaube, in Dissertation ist abgegeben, nochmal.
Congrats.
Herzlichen Glückwunsch, aber sie hat darüber halt auch geschrieben, dass eigentlich dass man an Qualifikation gewinnt, sich nicht im architektonischen Verständnis förderlich eigentlich auswirkt auf die Situation, die man dann im Büro hat oder so.
Kurze Pause zwischendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel unbezahlte Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und den unterschiedlichen Formaten, die wir produzieren. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das beispielsweise tun, indem ihr den Podcast liked, abonniert oder uns einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr uns finanziell via Steady unterstützen. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Aber jetzt sind wir schon beim quasi nach der Promotion. Wir haben noch gar nicht über das vor der Promotion gesprochen, Rosa. Also du hast schon gesagt, du bist quasi aus diesem Forschen quasi direkt in die Promotion gestolpert. Wie bist du denn überhaupt in diese Richtung gekommen? Weil vielleicht magst du noch mal so ein bisschen was zu deinem Background sagen.
In meinem ersten Leben war ich Journalistin und Filmemacherin, also ich habe so einen ganz klassischen Weg gegangen, oder ganz klassisch vielleicht nicht, aber ich bin nach der Schule relativ zügig in einem Volontariat gelandet, also in der Ausbildung zur Redakteurin bei einer Zeitung, habe dann Journalismus noch studiert danach in Dortmund und bin dann als Journalistin nach Hamburg gegangen und habe lange beim Spiegel gearbeitet. Und die hatten so eine Innovationsredaktion. Das ist auch immer Teil meines Lebens, dass ich immer an diesen ich bin nie im klassischen Bereich. Ich bin nie da, wo man so ganz klassisch alte Schule macht, sondern irgendwie immer da, wo so experimentiert wird. Und da war ich eben in so einer Multimedia-Redaktion, wo ich speziell viel filmisch erzählt habe. Also ich habe eigene Kurzdokumentationen gedreht, bin auch ins Ausland gereist dafür, habe aber auch mit anderen JournalistInnen überall auf der Welt zusammengearbeitet und deren Geschichten geschnitten, in der Redaktion platziert und genau und so weiter. Und das war eine total schöne und erfüllende Arbeit. Ich habe aber auch gemerkt, vielleicht auch gerade, weil der Spiegel also einfach ein so also ja wirklich das Haus ist, wo wirklich die besten Journalisten hinkommen und lauter Leute um mich herum hatte, die so Fachexperten waren in ihren Themen. Also einfach wirklich KriegsreporterInnen, die seit 30 Jahren in bestimmten Ländern leben und dir in 2 Minuten erzählen können, was wie alles zusammenhängt irgendwie. Und ich war einfach nur ständig so gewowt von dem ganzen Wissen um mich rum. Und hatte so das Gefühl, ich muss mir auch noch mal so ein Fachwissen anarbeiten. Also so, damit ich auch genauso Leute wowen kann.
Ziel, Leute wowen. Das finde ich gut.
Work in progress, würde ich sagen. Und habe mich dann eben entschieden, noch mal einen Master draufzusetzen. Und das war dann eben der Master in Urban Design an der HafenCity-Uni in Hamburg. Das ist so eine... Viele denken immer, das ist so Stadtplanung, aber ist es dort nicht. Das ist eher so eine gestaltende Stadtforschung. Also das heißt wirklich ein forschender Ansatz, die Stadt in ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen, zu verstehen und dann auch wieder darzustellen und Design im weitesten Sinne, also auch das Design von Prozessen zum Beispiel oder von Manifesten oder wie auch immer. Also nicht nur das Design von konkreten Häusern oder räumlichen Situationen. Genau, und so bin ich dann da hingekommen, war an der Uni und dort gab es eben das City Science Lab, diesen Ort, der Stadt und digitale Innovation so zusammengebracht hat. Und genau, das fand ich spannend zu der Zeit und hatte Lust, da zu arbeiten. Habe dann da angefangen und im Zuge dessen dann auch eine Zusatzausbildung gemacht zum Facilitator. Also das ist so diese Kunst, Menschen zu begleiten in bestimmten Prozessen. Also klassischerweise sind das so die Leute, die solche Workshops moderieren zum Beispiel, aber es geht darüber hinaus. Genau, und so bin ich dann auch bei meinem Thema gelandet, auch über diese Zusatzausbildung und die Forschungsprojekte.
Und jetzt hast du all diese unterschiedlichen Rollen und Hüte. Und was ist quasi der Ausblick, falls es den schon gibt?
Also es gibt diese 3 Leben im Grunde, die sich so überschneiden. Das Storytelling, das Stadtforschende und dieses Moderierende, beziehungsweise dieses Innovationssituationen, die ich immer weiter versuche zusammenzubringen, weil ich das gerne integrieren möchte miteinander und immer wieder in Kontexte komme, wo ich das eben versuche und das mehr oder weniger erfolgreich schaffe. Deswegen war ja auch sozusagen die Zusammenarbeit mit euch für mich so ein total schöner Moment, um so dieses Stadt- und Storytelling zusammenzubringen. Und das versuche ich, glaube ich, immer mehr einfach so zusammenzuführen.
Wir werden das ja auch total oft gefragt, ne, ob wir jemanden kennen als Beispiel für dieses und dieses oder jenes Profil. Und ich finde, also so Leute wie dich eigentlich wären so geeignet, I don't know, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so neue Role Models irgendwie zu sein, gerade für Profile, die halt eben nicht die klassischen sind. Hattest du jemanden, der für dich so eine Art Role Model war oder jemanden, der dich inspiriert hat, diesen Weg dir so selbst zu suchen? Oder wie kam das? Also ich habe mich das auch schon mal selbst gefragt, wie das bei mir war. Wie ich quasi so meine Entscheidungen treffe, dann unterschiedliche Wege einzuschlagen. Gab es bei dir Personen, die das beeinflusst haben? Oder was würdest du sagen, war so die treibende Kraft dahinter?
Ich glaube, die treibende Kraft war immer meine Neugier. Und das führt dazu, dass ich immer wieder nach neuen Impulsen suche und mich weiterentwickeln möchte und auch gucken möchte, wie kann ich die Grenzen von der Situation, in der ich mich gerade befinde, auch erweitern und innovieren, indem ich es mit anderen Sachen zusammenbringe. Es gab, glaube ich, verschiedene Personen, die immer mal wieder in meinem Leben dabei geholfen haben, das zu definieren, weil natürlich das einerseits total toll ist, so viele unterschiedliche Sachen zu machen, genau wie du sagst. Also ich weiß, dass mir ganz früh in meinem Berufsleben, so mit Anfang 20, als ich mich dann immer gefragt habe, ja, aber was soll ich denn jetzt werden, mit meinen unterschiedlichen Interessen, weil das natürlich schon sich in der Abi-Zeit angekündigt hat, dass es mir schwerfällt, mich auf einen Weg festzulegen. Und es ist ein totaler Schatz, diese unterschiedlichen Perspektiven zu haben und auch immer wieder einbringen zu können, weil ich dadurch in Situationen, wo Leute halt voll in ihrem Thema sind, immer wieder neue Impulse auch geben kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr schwierig reinzupassen in ein System, das noch auf sehr lineare Lebensläufe auch ausgelegt ist. Also immer noch, klar, das öffnet sich gerade total und ich bin super begeistert, wie mittlerweile so Kraut- und Rüben-Lebensläufe, und das sage ich mit aller Liebe, immer mehr gewertschätzt werden. Und ein Satz, den ich eben sehr früh gehört hatte, war so dieser Satz, wie ging der da, so, such dir nicht den Job, der zu dir passt, sondern kreier halt deinen eigenen Job so. Ne? Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen banal, wenn man heute drüber nachdenkt, aber das war damals für mich so ein ganz neuer Gedanke. Ah, ich muss nicht gucken, bin ich jetzt Lehrerin oder Doktorin oder was auch immer, sondern hä, wieso kann ich nicht sagen, ich bin das und dann gucken, wie ich die Welt um mich herum so gestalte beziehungsweise die Kontexte finde, wo das reinpasst.
Ja, es gibt ja auch diesen Ausdruck des Multi-Hyphen-Profiles. Also das ist schon auch gewöhnlicher. Dieser Diskurs entstand oder ist auch relativ stark entstanden durch so die Content-Kreatorinnen, ne? Also durch auch Leute, die so digitale Rollen eingenommen haben und dann auf einmal Influencerin, Schauspielerin, Podcasterin, ne, und noch 10 Sachen hinter dem Komma waren. Und ich finde es aber, ja, ich finde es einfach eine spannende Beobachtung, Leute halt dabei zu beobachten, wie sie quasi das machen, was du gerade beschrieben hast, ihr eigenes Profil so herausschälen, finde ich wahnsinnig spannend. Und wir sind ja auch gerade in so einer Phase, wo wir so Entscheidungen treffen, was sind die nächsten Rollen, die man vielleicht einnimmt.
Genau, aber vielleicht hilft es auch noch mal kurz, vielleicht einen Blick zurück zu werfen, wo wir, also ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, da war dieser Druck, der so ausgegangen ist von, was, die Lücke im Lebenslauf, was, 3 Monate, machst du eine? Also das ja ist so was man auch erstmal absolut hinter sich lassen muss. Und ich nehme das bei mir so wahr, aber auch bei vielen von meinen Bekannten, FreundInnen und so, dass man so 2 Herzen in seiner Brust hat, dass man auf der einen Seite möchte man anders sein, man möchte seinen eigenen Stiefel durchziehen, auf der anderen Seite möchte man ja auch sicherstellen, dass man doch immer wieder ins System reinschlüpfen kann. Und das ist ein sehr, sehr großes Spannungsfeld, wo ich auch viele Leute sehe, dass sie da immer noch stark unter Druck stehen oder auch man selber ja immer und zwar auch immer. Wir sind ja auch sozusagen in Kettenbefristung oder kennen uns mit diesem befristeten Kulturarbeiterleben aus. Immer wieder, wenn man zum Ende dieser Befristung kommt, dann kommt wieder dieser Druck, den man fühlt und der setzt sich in die zwischen die Schulterblätter. Ich weiß nicht, ob ihr das so ähnlich seht, aber es ist so, man weiß, man ist anders, man möchte anders sein, man möchte breit aufgestellt sein, nicht sich spezifisch in was leiten lassen. Aber dieser alte Druck, also der Existenzdruck, ist sehr, sehr stark trotzdem da und er wird ja auch bei vielen stärker gerade.
Nee, also da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen, denn also diesen, man muss auf irgendeine Art und Weise schon auch konformistisch sein, dass man eben zumindest so Basic-Checks irgendwie abschließen kann, ne? Alleine wenn man irgendwie den klassischen akademischen Weg sich für den interessiert. Also wir haben vorher gerade drüber geredet, was so Visionen sind und was man mal machen können will, ne? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal irgendwie so schon auch eigene Forschung machen und die vorantreiben. So, das ist klar, wenn ich in Deutschland Forschungsgelder will oder auch in jedem anderen Land, dann brauche ich einen PhD. Ohne einen PhD spielt sich's halt einfach nicht, ne?
Genau, und da sind ja auch, du hast ja eben die DFG erwähnt, unsere wichtigste, also die Deutsche Forschungsgesellschaft. Und das ist halt ganz klar, wenn du keine Doktor hast, keine Promotion, du bist in deren Zählsystem nicht vorhanden. Also du machst eine Konferenz und am Ende musst du abrechnen, wie viele promovierte Wissenschaftler auf deiner Konferenz waren und anhand dieser Zahl bekommst du dein Geld, also für die Konferenz. Und gerade in der Architektur ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist ein Regelwerk, das gilt für alle Disziplinen gleichermaßen. In der Architektur sind aber nicht viele promoviert und trotzdem muss man ja Leute zu wissenschaftlichen Veranstaltungen auch ranbekommen. Es ist ein riesengroßes Problem, aber es ist ein ganz, ganz klares System. Es gibt keinen Graubereich, das ist die Schwelle, die muss man drüber.
Und dasselbe ist halt für sehr viele andere Dinge, ne? Also auch selbst wenn man jetzt, sind ja gerade in der Phase der Buchproduktionen aktuell, selbst wenn man irgendwie für ein Buch oder für ein Projekt Geld besorgen will, ist es halt einfach viel, oder ist theoretisch viel einfacher, wenn man institutionell angeschlossen ist und oder ein Profil hat, das quasi gewisse Standards erfüllt, um quasi dem Gegenüber zu sagen, ich bin seriös genug oder wissenschaftlich etabliert genug, um Geld von dir zu bekommen, um quasi das zu machen. Also es ist schon auf jeden Fall, selbst wenn man sagt, man will ein non-konformes Profil haben, es gibt einfach äußere Zwänge, die zusätzlich zu dem wirtschaftlichen natürlich, ne, also wenn man weiß, die Lehrstelle parallel ist quasi das, was quasi die Basissicherheit als Einkommen bringt. Selbst wenn man das abfedern kann, gibt es dann noch eine zweite Ebene, die eine Rolle spielt, also die einem die schon hilft, wenn man konform ist, in Anführungszeichen.
Ja, man sieht halt auch, dass das, was du eben angesprochen hast, dass dieses, hatten wir auch in der letzten Folge, aber dass dieses Wissenschaftssystem nur für den Ersten, der genannt ist, zählt die Publikation, dass das so konträr geht zu diesen Ideen von Co-Kreation und man macht es gemeinsam. Am Ende gibt es dann halt ein System der Zählung und da nur die erste Erbse, die durchs Loch fällt, bekommt den Punkt. Also das finde ich schon interessant, dass obwohl diese ganzen Diskurse jetzt auch nicht neu sind, dieses Zusammenmachen, gemeinschaftlich Wissen zu produzieren, dass das eigentlich von dem, also zu dem System, zu dem das spielt, was das aufnimmt, und dass es da bis jetzt keine Änderungen gibt oder auf jeden Fall mir nicht bekannt ist.
Ja, auch zum Beispiel, was Förderungen angeht, die, also irgendwie höre ich überall auf jeder Konferenz, auf der ich bin, wir brauchen mehr Interdisziplinarität. Aber alle Forschungsgelder werden größtenteils immer noch disziplinär vergeben. Das heißt, es ist total schwer, wenn man jetzt so an der Schnittstelle von Urbanismus und Digitalisierung steht, wo kann man sich jetzt bewerben und also matcht man dann alle Kriterien oder eben nicht, weil man eben Dinge vereint.
Ja, und um da weiterzuführen, oft ist es dann halt so, dass man, ich habe diese Schnittstellenfrage auch, oft ist es dann so, dass man dann auf Vitamin B zurückgreifen muss. Weil nur wenn du jemanden kennst und die Person dir genug vertraut, um zu sagen, okay, ich sehe, du hast diese Kompetenz oder du hast dir das selbstständig angeeignet, wie auch immer, oder ich traue dir zu, dass du dir das am Anfang deiner Promotion selbst aneignest, nur dann ist es möglich, überhaupt quasi diesen Sprung zu schaffen, was wiederum natürlich super unfair ist für alle Leute, die nicht dieses Netzwerk haben. Also es ist schon auch, es gibt so Friktionen an manchen Stellen, die ich wirklich extrem ärgerlich finde und die einfach wirklich verhindern, dass eigentlich mehr von diesen produktiven Vernetzungen und Berührungspunkten auch entstehen. Das ist schon sehr schade.
Aber deswegen ist es ja auch so toll, in sozusagen neue Formate zu gehen, weil es ist ja eigentlich immer der gleiche Prozess. Es ist erst offen, der Markt ist nicht gesättigt. Man kann mit einem relativ niedrigen Niveau erstmal seinen Hut in den Ring schmeißen und danach dann professionalisiert sich das. Und die zuerst da waren, sind immer die zuerst da waren. Und das ist, deswegen würde ich auch sagen, ein Grund, warum wir auch mit dem Podcast wir haben es einfach wie immer zu einer ganz guten Zeit gemacht, haben nicht darauf gewartet, dass wir die perfekte Struktur haben. Und dann kann man halt plötzlich so der Podcast werden, der gehört wird. Wenn man jetzt aber noch 10 Jahre wartet, dann ist es halt, gibt es Gatekeeper oder man selber, es ist ja auch interessant, man durchläuft das ja. Man wird ja sozusagen vom Pionier verstetigt sich das und am Ende ist man selbst der Gatekeeper. Also das ist ja ein Circle of Life. Und das finde ich auch interessant. Wir rutschen ja langsam auch, das haben wir auch, wir sind nicht mehr die Studierenden, ne? Also man rutscht ja weiter und das muss man auch immer wieder reflektieren. Und man entwickelt ja auch viele Abwehrmechanismen gegen Neues.
Vielleicht bevor wir noch unser Update oder unsere Updates machen, Katharina, vielleicht Rosa nochmal an dich. Was sind so deine wichtigsten persönlichen Learnings im Rahmen des PhDs? Und vielleicht hast du auch ein paar Empfehlungen für alle, die jetzt gerade erst loslegen.
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass man sich selbst zu Beginn fragen muss, warum will ich das machen? Und es kann ja nur ein Satz sein, aber dass man sich den aufschreibt und irgendwo merkt, weil es ist ein unglaublich langer Prozess und es werden ganz viele unterschiedliche Interessen auf einen zukommen, von anderen Leuten auch, die irgendwas von deiner Forschung erwarten. Und das hilft, so bei sich zu bleiben, ne? Also und immer wieder zurückzukommen, warum mache ich das eigentlich? Eine andere Sache, die ich gelernt habe, und jeder, der in der Wissenschaft ist, weiß das, aber alle, die nicht in der Wissenschaft sind, wissen das, glaube ich, nicht, dass es beim PhD nicht um dein Thema geht, sondern darum, die Zweifel zu überwinden. Das hört sich so blöd an, aber ich saß in so einem Workshop mit 20 anderen Promovierenden und alle waren so, ja, also ich stecke jetzt 2,5 Jahre schon drin und ich weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, warum ich das eigentlich mache und ich denke darüber nach, aufzuhören. Und aber dann mache ich doch wieder weiter und dann, ich war in einer Selbsthilfegruppe und dann haben wir alle so darüber nachgedacht und so gemerkt, aha, darum geht's. Also es geht darum, genau diesen Selbstzweifel zu überwinden und immer wieder dran zu bleiben und zu beweisen, ich schaffe das, so ein Projekt zu Ende zu bringen, weil das bin ich alleine, die das hier macht gerade. Und das ist sozusagen die Qualifizierung, die man eigentlich zeigt auch. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Vielleicht wissen es alle anderen, aber für mich war das so, wow, okay, darum geht's also. Und mir hat gerade beim Fertigwerden, weil ich bin relativ zügig durchgekommen und habe viele Leute getroffen, denen das schwieriger fiel. Und mir hat dabei immer eine gute Portion Pragmatismus geholfen. Also ich habe nicht versucht, das Beste vom Besten die ganze Zeit ständig herzustellen und so einen ganz feinen Diamanten zu schleifen, sondern einfach auch so, jetzt ist die Datenerhebung auch mal abgeschlossen. Und ja, es gäbe noch 1000 weitere Sachen, die ich mir angucken möchte, die ich spannend finde, aber ich muss auch zum Ende kommen und sich dann Deep Work-Routinen einzurichten. Also es hat mir geholfen, gerade mit dem Kontext-Switch auch zwischen meiner Selbstständigkeit und dem Forschen und den unterschiedlichen Themen zu sagen, ich weiß, meine beste Zeit zu arbeiten ist immer morgens. Ich mache keine Meetings vor 14 Uhr, weil ich dann morgens schreiben kann einfach. Und dann sitze ich da 3 Stunden, manchmal nur eine, manchmal 5 und kann aber irgendwie was machen und komme da voran. Und vielleicht noch als letztes Netzwerke. Und das ist so ein uralter Schuh. Und ich wusste auch immer nicht so richtig, warum Netzwerke so wichtig sind. Ich dachte immer so, ja, die sind irgendwie dafür da, damit man dann irgendwann mal Jobs kriegt oder Förderungen, wie du gerade gesagt hast und so. Aber die waren essentiell in den Krisen. Also in den Momenten, wo es echt hart wurde, weil ich Konflikte hatte, weil ich an Punkte kam, wo ich wirklich so verzweifelt war wegen äußerer Umstände, dass ich echt fast aufgegeben hätte. Die haben mir geholfen, da durchzukommen, weil die wussten, an wen ich mich wenden kann, weil die Erfahrung damit hatten im Umgang mit diesen Situationen. Und das war so wertvoll und hat mich so aufgefangen und glücklich gemacht, dass ich echt also so immer noch ganz, ganz liebevoll an die Leute denke, an diese Netzwerke, in denen ich da steckte. So. Also ja, kann ich also nicht nur empfehlen, sondern ist echt, glaube ich, eine Voraussetzung, dass man es da durchschafft, weil es ist eine singuläre Aufgabe. Am Ende sitzt man da alleine an seinem Rechner und schreibt und das kann anstrengend werden.
Das ist vielleicht noch eine Frage, die ich habe. Findest du das überhaupt noch zeitgemäß, dass diese PhDs so Einzelarbeiten sind? Weil wir haben in allen anderen Formaten ja eigentlich schon längst Kollektiv, eine Co-Kreation, tausend Sachen. Aber der PhD ist immer noch so ein zölibatärer
Ja,
Akt.
nee, also klar, ne, wäre es an der Zeit, das umzustellen, weil es ja auch die Wahrheit ist. Also ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Da waren ja ganz viele andere Leute dabei, ne, mit denen ich über die Themen spreche. Wenn man das größer denkt, natürlich auch Forschung ja total davon profitiert, wenn unterschiedliche Leute ihre Perspektiven da zusammenbringen. Ne?
Harte These, ich würde sagen, dass die PhD-Abschlussquoten wahrscheinlich unglaublich steigen würden, wenn man Teampromotion machen
Ja.
könnte. Der Grund, warum das ja nicht gemacht wird, ist, dass es dann immer unklar ist, wie kann man die gemeinsame Leistung einzeln zuweisen. Ne? Das haben wir auch in der Uni immer mal wieder, das Thema, wie kommt man dann am Ende zu einer Einzelnote aus einer Gruppenarbeit? Wie ist das dann überhaupt argumentierbar? Aber ich glaube, es würde einen unfassbaren Unterschied machen.
Das stellt sich ja auch schon bei Masterthesen, ne? Da gibt es auch. Also ich habe, da kommt auch so ein bisschen diese Frage her, weil ich es eben auch aus dem Masterthesis-Diskurs kenne, dass halt manche Unis diese Formate erlauben, gemeinsam oder halt nicht. Und deswegen, ja, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Frage, ne?
Ja, also auch so vielleicht, um so nochmal ein praktisches Beispiel zu geben. Jetzt in meinem PhD, eins der Paper ist eben mit mehreren AutorInnen zusammengeschrieben. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute. Und ich musste als eine formelle, als ein formelles Kriterium einen zweiseitigen Schrieb mit dranhängen, wo ich ganz genau aufschreibe, wer hat was gemacht in diesem Paper, was total absurd ist, weil wir gemeinsam da saßen und darüber nachgedacht haben und Ideen entwickelt haben. Und klar hat dann die eine Person das gemacht und die andere das, aber es war so, okay, jetzt müssen wir das so ausklamüsern und habe ich 51% des Titels alleine entwickelt und du dann den, also so irgendwie, ne? Und das ist, also das bildet ja nicht die Arbeitsrealität ab.
Hast du noch PhD-Fragen, Katharina?
Nee, aber ich fand es super guten Einblick. Du hast sehr viele Streben, also einfach so Sachen, die kann man nicht so, die kann man zwar irgendwo nachlesen, aber mein, das ist jetzt nicht so Top 5. Und ich finde, also ich merke das ja auch bei mir, ein ganz großes Thema ist einfach dieses Entscheiden, sich an ein Thema langfristig binden, nicht nur das zu machen, das ist okay, aber du bist ja am Ende mit diesem Thema verbunden. Diese Dissertation, in welche Richtung man da gegangen wird, gegangen ist, das ist einfach, das hat so ein bisschen Drall. Ich kenne das halt auch mit meiner Masterarbeit auch schon. Es war sehr schwer, wieder aus diesem Masterarbeitsthemenkosmos auszusteigen. Ich habe da sehr stark für gearbeitet. Und das ist zum Beispiel auch, was mich auch, dich ja auch auszeichnet, dass man teilweise ganz, ganz harte Spurwechsel vornimmt, wenn man denkt, so, oder dieses, okay, nee, ich war in der Architekturtheorie, nee, jetzt gehe ich Bauko. Und ich bin plötzlich jemand ganz anders. Ich bin die Bauko-Lehrerin. Also, Klappe zu, Affe tot.
Ich bin sehr gespannt, was Katharina das PhD-Thema wird. Es bleibt spannend.
Wer weiß.
Wir haben uns vorgenommen, auch noch so ein bisschen über den Podcast und unsere persönlichen Updates zu sprechen. Also unsere Kollaboration wird natürlich weitergehen. Wir haben große Pläne für nächstes Jahr. Ich darf das jetzt schon sagen. Wir organisieren ein Podcast-Festival. Die Details folgen noch, wo und was und wie, aber ihr werdet es bald hören. Ihr könnt uns auch schon gerne dazu schreiben, wenn ihr Wünsche habt. Wir werden die berücksichtigen. Wir sind gerade noch in der Planung.
Und es wird auf jeden Fall auch Open Call geben für ein, zwei Aspekte. Also
seid gespannt. Stay tuned, wie immer. Ja, wir werden, dafür werden wir auch ein bisschen größeres Team werden. Laura Bertelt kommt noch dazu zum Orga-Team. Das heißt, wir sind mindestens 4 Frauen. Ich habe auch richtig Bock da drauf. Das wird eine richtig tolle Sache. Also Podcast-Festival heißt, wir machen Live-Podcasts, mehrere im Stück. Wir werden wahrscheinlich sprechen. Und andere AkteurInnen, die schon Audio produzieren. Und ja.
Warum machen wir das eigentlich?
Weil wir Bock haben, mal wirklich was live zu machen und richtig Leute zusammenzubringen. Also es gab ja schon diesen langen, langen Corona-Cut. Und der Podcast an sich ist ja schon noch ein sehr intimes Format. Und wir sitzen in der Regel ja oft vor dem Computer oder vor dem Zoom mit anderen Leuten. Und ihr hört uns immer. So, und es ist irgendwie, es gibt so eine Nähe eigentlich zu den Leuten, die uns auch hören, aber es gibt selten die Gelegenheit, sich zu sehen und nochmal in einen intensiveren Austausch zu treten. Und das ist, also das ist zumindest ein Aspekt, den ich mir sehr wünsche fürs Festival und einfach auch so einen Moment, also mal so einen richtigen Tag zu haben, wo man so Zeit hat, zu sprechen und zuzuhören und mit Leuten zu sein. Da freue ich mich.
Ja, zudem auch ist jetzt, glaube ich, eine gute Zeit, das zu machen, weil so Architektur-Podcasts oder auch Podcasts, die sich mit Raumfragen auseinandersetzen, es gibt jetzt erstmal einige, also man braucht ja auch immer so eine Umgebung, damit es plötzlich einfach so ein wichtiges Thema ist. Und auch, weil ich das so wahrnehme, das war ja auch vorhin, wir haben ja heute schon einen Podcast aufgenommen mit Georg Frach-Lewuttes, der auch noch meinte, dass eigentlich dieses Interviewformat, dieses diskursive Austauschen immer mehr Bedeutung bekommt, dass wir denken, das wäre eine super Sache. Es ist für uns wieder ein großes Projekt. Wir haben Erfahrung im Veranstaltungen machen, wissen aber auch, was das für ein Brett ist, das man bohren muss.
Ja. Katharina ist ja, ich muss ja nochmal Constructive Disobedience erwähnen, weil diese Konferenz tatsächlich, wo auch immer man Leute trifft, die schwärmen immer von dieser Konferenz, weil tatsächlich auch die, also den Moment, den ihr da so hergestellt habt zwischen den Leuten, der war extrem toll Und das ist, also ich bin, wir sind ja alle irgendwie öfter auf Konferenzen und eigentlich hat man ja immer so Creeps vor diesen, man geht da hin und man kennt vielleicht 2 oder 3 Leute und eigentlich ist es auch immer total irgendwie auch unangenehm. Und was ihr geschafft habt bei dieser Konferenz, ist einfach so eine Atmosphäre herzustellen, eine Offenheit für Gespräche herzustellen und so eine richtig gute Energie herzustellen, die es ermöglicht hat, dass da echt tolle Verbindungen draus entstanden sind. Und das ist ja schon meine Zielsetzung auch fürs Podcast-Festival, tatsächlich nochmal so Energie herzustellen, dass man da gerne hingeht, dass man richtig Lust hat und dass da so Verbindungen, neue Verbindungen zwischen Leuten, die ähnliche Interessen haben, entstehen.
Und ich glaube auch, dass das wirklich total cool wird, weil ich meine, es gibt ja zwar akademische Konferenzen, es gibt irgendwie Baumessen, es gibt vielleicht auch irgendwie Fachtagungen, Herstellertagungen, aber was wir wollen ja irgendwie so dazwischen, ne? Also es soll nicht akademisch sein, es ist eine Tagung hört sich komisch an, aber es ist für... Ja, also es ist für Studierende, es ist für Praktizierende, also für alle, die halt auch unseren Podcast hören. Und das merken wir ja auch immer, dass sehr viele Leute irgendwie was damit anfangen können. Also teilweise bin ich immer überrascht, wer uns da auch alles schreibt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Podcast-Festival ist eine gute Möglichkeit, so die Breite der Profession und auch darüber hinaus zusammenzuholen, was jetzt auf akademischen Konferenzen absolut nicht gegeben ist. Da gehst du ja nicht eigentlich nicht so als Interessierter hin. Also.
Ja. Und natürlich aber trotzdem den Raum offen zu halten für Diskurs, ne? Also trotzdem diese Themen, welche Themen und Inhalte wir da haben, werden wir dann noch kuratieren müssen. Aber auf jeden Fall so die Themen, um die wir auch schweben mit dem Podcast.
Und es ist vielleicht schon auch ein Traum, dass wir das mal zusammen machen, weil wir haben jetzt schon viele Veranstaltungen gemacht, aber so viel Kontextur haben wir uns getraut, aber jetzt trauen wir uns. Und
ja, es wird gut. Also ja, wir haben mega Bock. Das wird nice.
Vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen generell zum Podcast. Wie ist das für dich, den zu schneiden? Oder was hast du auch so eine, du guckst ja immer, ist auch so schön, du gibst uns ja Feedback, auch manchmal kritisches Feedback oder du gibst uns einen Auftrag. Oder ich fand das zum Beispiel bei der MeToo-Folge total gut, dass du da gesagt hast, mach doch das Intro nochmal oder so. Also du schneidest es nicht auch, du bist auch so ein bisschen unsere erste Hörerin, unser Referenzraum und kannst das auch immer sehr gut so zurückspielen. Also wie geht's dir so mit dem Podcast? Hast du vielleicht auch eine Lieblingsfolge, was du dir wünschst für den Podcast? Möchtest du vielleicht auch mal moderieren?
Ich mag das total, euch zuzuhören, weil ich finde, ihr habt ein unglaublich großes Wissen und gleichzeitig aber auch einen diskursiven Rahmen, in dem ihr euch bewegt und dadurch halt eine Tiefe reinbringt in diese Themen, die ich einfach genieße. Weil genau wie du sagst, also solche Räume herzustellen, gerade wo wir heutzutage uns in so vielen Social-Media-Plattformen und in so einem sehr oberflächlichen Austausch eigentlich befinden, finde ich das einfach super wertvoll. Also, aber ich höre auch ohnehin super viel Podcasts. Also 2-stündige Laber-Sessions gib mir, weil ich kann das ewig anhören. Und genau, deswegen genieße ich das total. Meine Lieblingsfolge, also dadurch, dass ich ja keine klassische Architektin bin, resonieren bei mir immer eher die Schnittstellenfolgen. Also das heißt, diese New Work-Folge mit Hoskin Architects, das war natürlich was mich total abgeholt hat, weil New Work in meinem Facilitation-Thema natürlich auch wichtig ist oder eine andere Form von Zusammenarbeit. Ich fand die MeToo-Doppelfolge unglaublich wichtig, weil mir nochmal klar geworden ist, wie wenig eigentlich darüber gesprochen wird, aber auch darüber gewusst wird. Also ich glaube, da sind wir eigentlich noch am Anfang von einer Entwicklung, die wir gesellschaftlich durchlaufen müssen und auch in Arbeitskontexten durchlaufen müssen. Und ich mag auch immer total eure Real Estate-Folgen, weil ich das einfach super relevant und spannend finde. Und dann könnt ihr immer so das zusammenziehen. Da ist dann wieder so ein Wow-Moment, wie vom Anfang. genau, was ich mir vielleicht wünschen würde, vielleicht mal das Thema genossenschaftlich bauen. Weiß nicht, ob das interessant ist für die HörerInnen.
It's on, it's on.
Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, weil darüber haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Aber ich bin auch Teil einer Baugenossenschaft und wir bauen. Und das ist auch ein komplexer Co-Kreationsprozess, der ja, lange dauert und viel Arbeit kostet, aber auch sehr rewarding sein kann.
Mich würde vielleicht nochmal interessieren, wie blickst du denn so auf die Architekturbranche, ein bisschen als nicht Außenseiter, aber jemand, der vielleicht ein bisschen in einer anderen, in einem anderen Blickwinkel steht?
Meine stärksten Berührungspunkte waren mit Architektur, waren eben dieses Thema mit Real Estate, also diese Finanzialisierung von Wohnraum, von Bauen, von städtischem Raum. Das ist halt für mich, also für mich ist Architektur hochpolitisch. Und mein Gefühl von Architekturlehre ist aber, dass es da eben, oder ich habe den Einblick nicht, weil ich habe nie Architektur studiert, aber mein Gefühl ist, dass dieser politische Aspekt eher weniger groß ist. Und das fände ich wichtig, dass das, ja, dass da so ein Bewusstsein für geschärft wird in jungen Architektinnen.
Das war ja schon ganz interessant, jetzt bei dieser Live-Podcast-Folge in Hannover haben die Studierenden das halt auch aus dem Publikum zurückgemeldet. Da kam auch so Vergleiche mit dem dänischen Kontext, dass sie einfach mal gerne vorbereitet würden auf den Markt, auf den sie treffen werden nach dem Studium. Und das ist ja wirklich was fehlt. Also verschiedene Strategien. Was sind überhaupt Strategien, die man anwendet, wenn man gerade in einer Bauboomphase ist oder in einer Krisenphase? Das sind ja immer so Zyklen. Und das kann man ja auch historisch beobachten, dass dann immer gewisse Mechanismen günstiger sind oder so. Das gibt es ja, also gibt es vielleicht, wir wissen nicht davon. Aber das ist ja eigentlich total spannend, also dass man, das ist ja schon so, also so wie ich auch gelernt habe, dass man wirklich mit sich selbst und seiner Idee ganz beschäftigt ist, aber nicht so stark mit dem Ganzen, was von außen kommt, weil es ist auch nicht so leicht zu simulieren im Architekturstudium, aber das kommt dann sozusagen wie so eine, also es dreht sich dann einmal von Tag auf Nacht, wenn man dann in den Beruf einsteigt. Und das berichten ja auch viele, dass es halt ein Riesenschock ist. Dann gibt es ja immer, ne, Architektur studieren ist keine Ausbildung, ist kein Ausbildungsberuf.
Aber da vielleicht noch zwei Anknüpfungspunkte. Das erste ist noch als Ergänzung. Die Studis haben ja gar nicht mal nach dem gefragt, was du jetzt schon quasi als Vision vorgezeichnet hast, sondern die Frage war ja tatsächlich so, sagt uns doch bitte zumindest, was quasi die Lage am Markt ist, weil wir können es gar nicht abschätzen und einschätzen. Was ja schon auch interessant ist, dass sie tatsächlich auch so nach diesen Basics in Anführungszeichen überhaupt fragen und nicht mal die kommuniziert werden. Und den Schluss, den du daraus ziehst, finde ich total sinnvoll und stark. Und vielleicht deswegen auch, ja, also falls jemand zuhört, der sowas macht im Architekturstudium, also dieses Thema, was sind eigentlich Möglichkeiten des architektonischen Handelns, also welche unterschiedlichen Modelle gibt es, kann die Person sich ja mal melden, weil da könnten wir auch mal zureden, wie man sowas in der Lehre vermittelt.
Erstmal liebe ich es, wenn du mich lobst.
Ja. Sehr gut gemacht, Katharina.
Und ich glaube, das ist ja auch nicht eine Besonderheit, aber Architektur, Immobilienbranche hat halt ganz stark mit nachgelagerten Effekten zu tun. Das heißt, jetzt gerade oder vor kurzem kamen jetzt diese ganzen Energiepreisschock, Ukraine, das kommt jetzt sozusagen dann erst in den Büros an, weil wir sind immer 18 Monate verzogen eigentlich zur Marktlage. Das geht also nicht, liegt nicht übereinander, sondern es ist stark verschoben. Und jetzt laufen sozusagen die Baugenehmigungen, die vor 18 Monaten nicht bewilligt wurden, die sind gerade nicht in den Büros angekommen jetzt. Und ich glaube, das ist halt auch einfach, das muss man, ja, das ist halt eine Besonderheit und deswegen muss auch nochmal speziell drauf geguckt werden.
Ja, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall das nächste Jahr noch spannend und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Noch kurz eine Frage. Ich habe bei LinkedIn gesehen, du bist Teil eines Startups. Ich gucke ja immer bei LinkedIn und denke ich mir, what is happening? What's happening? Was macht sie noch?
Ja.
Rosa, was machst du noch? Jetzt kommen noch die...
Ja, ich bin Teil von einem Startup seit Anfang des Jahres. Das ist so ein bisschen, das hat sich so reingeschlichen irgendwie eher und ist dann so passiert. Und jetzt ist das eine Realität geworden. Das war eine Zusammenarbeit, wo ich als Facilitator gearbeitet habe in einem Forschungskontext, wo es auch um Datennutzung für Stadtplanung ging. Und daraus ist dann so eine Idee für ein Startup geworden. Und dann haben wir bei so einem Accelerator gepitcht. Also für diejenigen, die nicht so in der Startup-Lingo drin sind. Accelerator sind meistens Förderprogramme für Startups, wo man über einen gewissen Zeitraum finanziell, aber eben auch ideell gefördert wird in Form von Workshops und so weiter. Und da stecken wir jetzt gerade drin. Und genau. Da geht es eben auch darum, dass wir gucken, können wir KI-generierte Quartiersprofile aus städtischen Daten generieren, um so ein Narrativ auch für bestimmte Quartiere zu vereinfachen oder vereinfacht herzustellen.
Genau. Katharina, was kommt für dich noch in 2024?
Ja, genau. Ich mache ja dieses Buch beim Birkhäuser Verlag, Constructive Disobedience. Das sind wir jetzt gerade im... Da sind wir in den letzten Zügen, war unfassbar anstrengend. Es ist unglaublich, auch wenn man stark aus dem digitalen Publizieren kommt, dieses wirklich Inhalte in ein Buch zu überführen mit allem Bildrechte und dreifach Copy-Editing, dreifach lektoriert, Umbruch, Korrektorat, also wirklich diese Minutiosität, die in so eine Publikation fließt. Es ist absolut faszinierend, aber auch immer wieder der Weg durchs Nadelöhr. Dann habe ich ja noch so ein bisschen mein mit zwei Freundinnen, Kollegen Studio Fregel. Da haben wir jetzt gerade mal richtig harten Wettbewerb verloren. Da sind wir auch ein bisschen traurig drüber. Beim letzten lief es ja ganz gut. Jetzt machen wir gerade wieder neun. Kann ich ja noch nicht sagen, was das ist, aber das ist ein Wettbewerb, der ganz experimentelles oder progressives Wettbewerbsdesign, also die Strukturen hat, also wie man das einzureichen hat, die verzichten auf Plots, die verzichten auf das typische 1 zu 500 Gipsmodell. Da bin ich total gespannt, auch einfach vom Prozedere da teilzunehmen. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, für diesen Wettbewerb mal als Dreierkonstellation ein bisschen zu überprüfen, wie wir KI-Features einsetzen können, einfach auch als sozusagen co-kreatives Conversational Gegenüber. Ich denke, das kommt halt jetzt ganz, ganz rein. Irgendwie tut es mir auch so ein bisschen leid, aber wir haben natürlich auch gerade nicht das Geld, um wie jetzt bei den letzten Wettbewerben die Visualisierung zu beauftragen. Um diese Berufsgruppe mache ich mir gerade tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil man das sehr stark merkt, dass einfach nicht mehr so viel ankommt. Also es gibt ja immer, also alle sind ja gerade unter Druck, es gibt Kostendruck, das heißt, entweder werden die Visualisierungen für einen sehr viel günstigeren Stückpreis direkt im Ausland besorgt oder auch jetzt zusehends halt mit Journey oder Dali. Und ja, ich mag das halt wirklich gerne, dieses Lehren, Publizieren und auch Praktizieren. Also ich würde es, also aber trotzdem auch immer mal wieder stark entwerferisch in ein Thema einzusteigen. Ich mag das halt an Wettbewerben auch, dass man sich so und so viele Wochen extrem damit beschäftigt, dann gibt man es ab und dann ist es auch wieder aus dem System raus. Das ist ein absolutes Privileg, diese Wettbewerbe machen zu können. Und da sind ja auch wieder diese Fragen. Also ist das jetzt so cool, seine Zeit so auf so viele verschiedene Sachen aufzuteilen? Ich mag das total, aber man merkt halt auch, dass wenn man so breit aufgestellt ist, in allen Themen halt immer nur so Mini-Stückchen vorankommt und nicht einfach so. Ich glaube, das muss man einfach für sich selbst einmal erklären. Ich glaube, am Ende ist es trotzdem immer besser, weil wenn man sehr spezialisiert ist, wie zum Beispiel jetzt auch bei der Visualisierung, dann kann man ja auch schnell sozusagen das spezialisierte Wissen nicht mehr gefragt werden. Ja, ich denke sehr intensiv über eine Promotion nach. Kann man das auch mittlerweile gut vorstellen. Also habe jetzt auch im letzten 3 Monaten so für mich das Thema mehr und mehr geklärt, weil vorher war ich ja, das interessiert mich ja auch, oh nee, das, naja, vielleicht auch was ganz anderes, vielleicht auch außerhalb der Architektur, das ist so, das ist bei mir dann aber immer so, dass sowas ganz lange schwelt und irgendwann macht sich so eine Tür auf und dann bahnt sich so ein Weg dadurch. Deswegen, ja, wir sind mit Kontextur. Wir haben jetzt noch Kontextur-Announcements. Auch noch. Ist natürlich auch nicht die einfachste Phase. Wir hängen ja natürlich über die Jobplattform auch stark an der Branchenkonjunktur. Das merkt man auch stark, dass jetzt vor allem einfach noch Schweizer Jobs und institutionell gebundene Jobs inseriert werden. Da gucken wir mal, wie das so weiterläuft.
Wir suchen auf jeden Fall Sponsoren fürs Festival, also das aktiv ab bald, falls jemand zuhört und Lust hat, uns mit Geld zu unterstützen für dieses große Festival, könnt euch gerne melden. Die E-Mail gibt's in den Shownotes.
Als du gerade geredet hast, Katharina, ist mir noch ein Thema eingefallen, das ich gerne, dürfte ich mal live pitchen für noch eine Folge?
Auf jeden Fall.
Ich störe mich immer daran, dass man nur so von den Erfolgen erzählt und zu einer positiven Fehlerkultur gehört ja auch, über Misserfolge zu sprechen. Und weil du gerade von diesem Wettbewerb gesprochen hast, den du nicht bestanden hast, ich fände es total cool, eine Folge zu machen, wo vielleicht sogar nicht nur ihr und wir, sondern auch alle ZuhörerInnen Sprachnachrichten schicken dürfen von ihren schmerzhaftesten Misserfolgen und was sie aber auch daraus gelernt haben.
Die tiefsten Lows.
Man lernt ganz unglaublich viel vom Scheitern.
Recently rejected. Ja, absolut. Und das ist, ich finde es auch, also die Architektur ist ja eine Disziplin, die extrem viel Erfahrung des Scheiterns in sich trägt. Meine These ist ja auch, dass daher auch Instagram für Architekten und Architektinnen so ein bisschen so eine Heilung zunächst auch war, als es noch so war wie früher, weil man endlich diese ganzen Wettbewerbsbeiträge, die nichts geworden sind, die Bilder, man hatte plötzlich so einen Abnehmer dafür. Ich meine, es wollte zwar keiner bauen, aber man konnte es wenigstens aus der Schublade nehmen und es jemandem zeigen und es wurde dann doch noch ein bisschen gemocht. Deswegen gibt es sehr, sehr viel, da glaube ich, sehr viele Geschichten zu. Und ja, das könnten wir machen. Schickt eure Sprachnachrichten, das würde uns sowieso freuen.
Ja, das ist gut. Vielleicht machen wir dann nochmal einen extra Call, aber das ist eine super Idee. Ja, dann mache ich jetzt zu mit meinem Update. Katharina hat vorher schon so gesagt, ich mache einen Spurwechsel. Ich bin ab Juli wieder mehr in Berlin. Yay. Ich freue mich tatsächlich ganz krass. Ich bin heute, ist richtig schlechtes Wetter heute, weil es hat vorher gerade krass geregnet. Und ich bin im Regen, ich fahre immer Rad in Berlin, because I love it. Und ich bin so mit meinem Rad gefahren und es hat gepisst. Und ich weiß, oh, es ist so schön auf dem Rad in Berlin. So, that's the level of excitement. To be back in Berlin, ja. Also ich bin mehr in Berlin wieder, weil ich mich in die politische Arbeit verlege. Und zwar wechsle ich zum Juli in den Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den grünen Abgeordneten Kassem Taher-Saleh und freue mich extrem, Baupolitik zu betreuen, weil man kann ja nicht nur immer über Baupolitik reden, vielleicht muss man sie mal machen. Und ja, ich bin krass gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was genau auf mich zukommt, aber wir werden sehen. I will report back.
Ich kann dich ja auch mal loben. Ich finde das total toll. Okay, danke. Cheesiness, it has to end now.
Cheesy Ende. Und this is how we say goodbye. Nee, wir essen jetzt noch unsere Schweizer Schoki, die hier so am Tisch liegt. Und freuen uns auf einen schönen Sommer, hoffentlich. Und hören uns ganz bald wieder bei der nächsten Episode. Danke, Rosa, fürs mit uns reden.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen. Auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!